Future Fuels, ein Podcast über CO2-neutrale Energien für morgen.
Vor ein paar Jahren waren E-Autos noch Exoten auf unseren Straßen. Heute sind sie kaum noch wegzudenken. Fast jedes zweite Fahrzeug, das 2022 in Deutschland zugelassen wurde, hatte einen E- oder Hybridantrieb. Jedes fünfte Neufahrzeug fährt rein batterieelektrisch. Nach den Plänen der Bundesregierung soll die E-Mobilität der Standard werden, um die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor zu senken. Und deswegen sollen ab 2035 in der EU keine weiteren Neuwagen mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. Heißt, in Zukunft sollen auf unseren Straßen zunehmend mehr E-Autos fahren. Und das bedeutet auch, dass die Infrastruktur angepasst werden muss. Nur wenn ich mein E-Auto komfortabel und einfach laden kann, ist es alltagstauglich. Dafür brauchen wir mehr Ladesäulen. Und zwar nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs. In Innenstädten, auf dem Land, an Verkehrsknotenpunkten und Autobahnen, vergleichbar mit dem derzeitigen Tankstellennetz. Aber es braucht Säulen nicht mehr nur an Tankstellen, sondern zum Beispiel auch auf dem Parkplatz beim Einkaufen. Die Batterie ist fast leer und keine Ladestation in Sicht. Und wenn doch mal eine auftaucht, muss ich gegebenenfalls lange warten, bis ich weiterfahren kann. Diese Sorgen gehören zu den meistgenannten Hürden bei denen, die über eine Anschaffung eines Elektroautos nachdenken. Reichweite und Ladedauer hängen von zwei Faktoren ab: der Batterie und der Ladeinfrastruktur. Mit der Batterie haben wir uns in der vergangenen Folge beschäftigt. Schauen wir uns heute also die Infrastruktur mal genauer an und versuchen, einige Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Wo stehen wir derzeit? Wo ist Deutschland schon gut versorgt? Wo hakt der Ausbau noch und was ist geplant? Wie funktioniert die Installation neuer Ladepunkte konkret? Und welche Anforderungen gibt es dafür? Welche Lademodelle gibt es überhaupt und mit welchen Neuerungen ist in Zukunft zu rechnen? Das ist Folge 14 von Future Fuels. Mein Name ist Schleen Gollmitzer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In Zukunft soll das Laden ein ebenso einfacher wie selbstverständlicher Vorgang sein, wie es das Tanken heute ist. So schreibt es die Bundesregierung in ihrem Masterplan zur Ladeinfrastruktur. Für die knapp 1,4 Millionen Pkw mit Elektroantrieb knapp 101.000 öffentliche Ladepunkte zur Verfügung. Circa ein Fünftel davon waren sogenannte Schnellladepunkte. An diesen kann das Auto, vergleichbar mit Tankstellen, in wenigen Minuten aufgeladen werden. Bevor wir weitermachen, wollen wir kurz nochmal die Begriffe klären. Ladepunkt meint einen einzelnen Anschluss, in der Regel eine Steckdose oder ein fest angebrachtes Kabel, an dem ein Fahrzeug geladen werden kann. Dann gibt es noch Ladestationen, die man sich vorstellen kann wie die klassische Tankstelle für E-Autos. Anstelle eines Zapfhahns gibt es hier aber ein oder mehrere, in aller Regel bis zu drei, fest montierte Ladekabel oder Buchsen, an denen E-Autofahrer ein eigenes Ladekabel anschließen können. Diese Stationen stehen an einem sogenannten Ladestandort. Das kann zum Beispiel ein Parkplatz an einer Autobahnraststätte sein oder auch ein Parkhaus. Aber wie schnell kann das Auto aufgeladen werden? Das ist abhängig vom Fahrzeugtyp, also der Batterie, der Netzanschlussleistung und der Ladestation. Machen wir zu Beginn erstmal einen kleinen technischen Exkurs und schauen uns an, was es mit der Netzanschlussleistung auf sich hat und welche Typen von Ladesäulen es gibt. Die Netzanschlussleistung gibt an, wie viel Leistung der Netzbetreiber an der jeweiligen Übergabestelle bereitstellen kann. In Einfamilienhäusern sind es meistens 22 Kilowatt. Für eine heimische Wallbox ist das ausreichend. Für Schnellladepunkte viel zu wenig. Ein einzelner Schnellladepunkt hat mitunter eine Leistungsaufnahme von 400 Kilowatt. Bei Ladesäulen unterscheidet man grundsätzlich zwischen AC- und DC-Modellen. Erstere funktionieren mit Wechselstrom, Alternating Current, AC. Letztere mit Gleichstrom, Direct Current, DC. In Deutschland werden diese Ladesäulen beispielsweise von der ABL GmbH hergestellt. Das Unternehmen aus dem bayerischen Lauf startete vor fast 100 Jahren mit der Entwicklung des Schoko-Steckers. Das sind die gewöhnlichen Haushaltsstecker, die heute an jedem Elektrogerät verbaut sind. Seit rund 10 Jahren ist ABL auch im Bereich E-Mobilität unterwegs. Seit kurzem ist das Unternehmen Teil des spanischen Anbieters von Lade- und Energiemanagementlösungen für Elektrofahrzeuge Wallbox. Angefangen haben sie mit AC-Ladestationen. Produktmanagerin Romina May erklärt, wie diese funktionieren.
Hier ist es eben so, dass der Wechselstrom übers Netz, über die Wallbox dann ins Auto geladen wird und im Auto dann durch den Onboard-Charger gewandelt wird, weil eben die Autobatterie nur Gleichstrom speichern kann.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Romina May anspricht. Stromlieferanten arbeiten in der Regel mit Wechselstrom für den Transport in den Netzen. Batterien hingegen können nur Gleichstrom speichern. Wird das Auto an der heimischen AC-Wallbox oder an einer öffentlichen AC-Ladesäule aufgeladen, muss der Wechselstrom also erstmal durch ein spezielles Modul im Auto in Gleichstrom umgewandelt werden. Anders bei den Schnellladesäulen.
Hier ist es so, dass der Wechselstrom aus dem Netz direkt in der Ladestation gewechselt wird zu Gleichstrom und man umgeht dann hier den Onboard-Charger im Auto, was es eben ermöglicht, dass sehr viel Leistung geladen werden kann und auch in sehr kurzer Zeit. Also die werden vor allem an Standorten eben aufgebaut, wo man geringere Standzeiten hat. Was man aber sagen muss, die sind relativ groß, die brauchen einfach viel Platz. Der Installationsaufwand ist auch deutlich höher und auch die Voraussetzungen für die Ladestationen sind höher und sie sind auch einfach teurer. Da bewegt man sich so im fünfstelligen Bereich.
Dennoch wird das DC-Laden bevorzugt. Da direkt Gleichstrom geladen wird, gibt es keine Wirkungsgradverluste. Und dank Leistungen von derzeit bis zu 400 Kilowatt können auf Pkw in kurzer Zeit mehrere hundert Kilometer Reichweite geladen werden. DC-Ladesäulen sind unverzichtbar, wenn es darum geht, lange Strecken zurückzulegen. Auch für schwere Lastwagen braucht es leistungsstarke Schnellladepunkte. Hier werden im Markt gerade die ersten Schnelllader mit einer Leistung von 1000 Kilowatt in der Praxis erprobt und Standards geschaffen. Denn wir dürfen nicht vergessen, ein Drittel der verkehrsbedingten CO2-Emissionen entfallen auf den Schwerlastverkehr. In Deutschland soll es bis 2030 eine Million öffentliche und diskriminierungsfrei zugängliche Ladepunkte geben. So schreibt es die Bundesregierung in ihrem Masterplan Ladeinfrastruktur. Diskriminierungsfrei bedeutet, dass eine Ladestation öffentlich zugänglich ist, also wirklich jeder Fahrzeugnutzer Zugang bekommen kann. Kürzlich hat der Bund Aufträge für 8000 neue Schnellladepunkte vergeben. Mit dem sogenannten Deutschlandnetz sollen auch bisher stiefmütterlich behandelte Regionen eine Schnellladeinfrastruktur bekommen. Ein Anbieter von Ladestrom ist das Flensburger Bau- und Energieunternehmen Team SE. Mit der Tochtergesellschaft Team Energie betreibt das Unternehmen rund 70 Tankstellen im norddeutschen Raum. Vor etwa 3 Jahren hat man mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur angefangen. Betreut wird dieser Prozess von Momme Glockenhoff. Der 37-Jährige leitet bei Team Energie den Bereich Elektromobilität. Er erklärt, nach welchen Kriterien der Ausbau erfolgt.
Ja, wo sehen wir ein Potenzial? Also ein Potenzial an am Absatz an Kapazitäten, Kilowattstunden. Welche Örtlichkeiten bieten sich an für Elektromobilität? Dort gehen wir in der Regel so vor, dass wir schauen, was haben wir für POIs, interessante Orte zum Verweilen während der Ladung gegeben. Die Themen POIs, aber auch Frequenzen auf Straßen sind grundsätzlich zwei Kennziffern, welche eine Bewertung oder eine Ableitung von Ladepotenzialen hergeben.
Die Firma Team setzt vor allem auf Schnelllader mit einer Leistung von derzeit 300, bald schon 400 Kilowatt. Für eine umfassende Ladeinfrastruktur braucht es also vor allem eines: ein dichtes, leistungsstarkes Stromnetz. Das deutsche Stromnetz aber wurde geplant, als E-Mobilität noch kein Thema war. Die Installation neuer Ladesäulen beginnt daher mit einer Standortprüfung. Die lokalen Gegebenheiten werden hinsichtlich Netzanschlusskapazitäten, Lage der Stromkabel und Stellflächenverfügbarkeit untersucht. Ab einer Ladeleistung von 11 Kilowatt muss eine Genehmigung beim regionalen Netzbetreiber eingeholt werden. Das alles macht den raschen Aufbau zu einer echten Herausforderung, erklärt Momme Glockenhoff.
Die erste Frage ist ja immer, erhalte ich meine gewünschte Leistung vom Verteilnetzbetreiber? Die haben gut zu tun. Das heißt, eine Anfrage kann dann schon mehrere Monate dauern, bis man eine Rückmeldung erhält. Und erst dann wissen wir, welche Leistung haben wir wo verfügbar und was kostet es, diese an dem jeweiligen Standort zu ertüchtigen. Und danach geht es zumindest bei uns in die technische Feinplanung, wo wir das Setup vor Ort beschreiben und danach dann auch die sogenannten Langläufer, also Transformatoren zum Beispiel, bestellen. Die haben heute Lieferzeiten von bis zu einem Jahr und entsprechend dauert so ein Projekt dann 18 Monate, ist schon gut, eher in Richtung 2 Jahre von der ersten Anfrage, den ersten Gedanken, der ersten Planung bis zur Inbetriebnahme.
Ein häufiger Grund, warum der Bau so lange dauert, sind die Transformatoren. Sie sind ein Schlüsselelement für den Aufbau von Schnellladeinfrastruktur. Sie verbergen sich in den Schnellladestationskästen und wandeln die Mittel in Niederspannung um.
Trafos zum Beispiel kann man es nicht bestellen und sich nach Leistungsklasse ins Lager legen, weil es dort individuelle Anforderungen des zuständigen Netzbetreibers gibt. Das heißt, eigentlich brauchen wir einen gültigen Netzanschlussvertrag, um dann den Trafo entsprechend der Anforderung bauen zu lassen. Ja, der Bedarf ist heute groß, das heißt, die Lieferzeiten verlängern sich in der Regel. Aber es sind nicht nur Transformatoren, sondern die Ladesäulenhersteller haben ähnliche Probleme oder Herausforderungen. Ob es dann Halbleiter oder irgendwelche Dioden sind, welche die das in Verkehr bringen, verzögern.
Wie teuer der Aufbau eines Schnellladestandortes ist, hängt stark vom Standort selbst ab. Welche Leitungen müssen verlegt werden? Welche Entfernungen gibt es zu überbrücken? Arbeite ich mit losem Erdreich oder muss ich eine Asphaltdecke aufbrechen? Muss die Ladesäule speziell geschützt werden, etwa vor Vandalismus, Sonne oder Regen? Grundsätzlich gilt, AC-Ladesäulen sind deutlich günstiger als leistungsstärkere DC-Ladesäulen. Erstere kosten bei ABL rund 1.000 bis 3.000 Euro, je nachdem, ob sie im privaten oder öffentlichen Bereich aufgestellt werden, sagt Produktmanagerin Romina May. Und bei Schnellladesäulen? Da sei man häufig bereits sechsstellig unterwegs, meint Momme Glockenhoff von der Team SE. Wie wird sich unser Mobilitätsverhalten durch die neuen Antriebsarten verändern? Kraftstoffe kann ich bisher nur an Tankstellen tanken. Ein Elektroauto kann ich im Prinzip fast überall laden. Verändern sich unsere Tankstellen durch die Umstellung auf E-Mobilität? Nur bedingt, sagt Momme Glockenhoff.
Die Tankstelle der Zukunft bildet immer noch diesen Versorgungsknotenpunkt ab. Elektromobilität wird heute immer mitgedacht und in der Regel bei Neubauprojekten auch dann umgesetzt. Und es gibt bauliche Vorschriften, Explosionsschutz, das heißt, eine Ladestation muss gewisse Abstände zum normalen Tankautomaten haben. Es wird nicht weniger komplex, aber es wird definitiv berücksichtigt und bedacht.
Nicht nur Sicherheitsaspekte gelte es bei der Installation zu beachten, auch das Last Management spielt eine große Rolle. ABL-Produktmanagerin Romina May erklärt, was es damit auf sich hat.
Beim Laden zu Hause ist es ja so, dass die meisten eine, maximal 2 Ladestationen oder Ladepunkte haben möchten. Aber gerade bei Firmen, bei Einkaufsmöglichkeiten, einfach an öffentlichen Orten oder halböffentlichen Orten, sind natürlich viele Elektroautos, die laden möchten. Dementsprechend möchten die Unternehmen oder auch ChargePoint Operator eben natürlich viele Ladepunkte zur Verfügung stellen. Und meistens ist dann aber zu wenig Ladeleistung oder auch Strom vorhanden. Dementsprechend ist es super wichtig, dass man ein Lastmanagement hat, um einfach eine Lastverteilung zu ermöglichen, dass trotzdem so viele Ladepunkte wie möglich verfügbar sind und an so vielen Ladepunkten wie möglich geladen werden kann.
Als Faustregel gilt, ein E-Auto verbraucht auf 100 Kilometer rund 20 Kilowattstunden. Das heißt, wenn ich mein Auto an eine Schnellladesäule mit 200 Kilowatt anschließe, könnte ich innerhalb von 6 Minuten 100 Kilometer Reichweite laden. Die Ladedauer hängt aber davon ab, wie hoch die maximale Leistungsaufnahme der Autobatterie ist und wie stark das Netz gerade ausgelastet ist. So kann ein auf 200 Kilowatt Leistung ausgelegter Ladepunkt eventuell nur eine Ladeleistung von 100 Kilowatt abgeben. Dann verdoppelt sich die Ladedauer auf 12 Minuten pro 100 Kilometer Reichweite. In diesem Zusammenhang ist noch ein weiterer Punkt relevant. Das Zusammenspiel zwischen Netz und Batterie so effizient, flexibel und systemdienlich wie möglich zu gestalten.
Das ist jetzt halt schon wichtig, aber auch zukünftig wird es immer wichtiger, dass man unsere Produkte ins Netz integrieren kann oder auch in andere Ökosysteme integrieren kann, damit die einfach mit den anderen Verbrauchern, Komponenten kommunizieren, um hier einfach Netzstabilität zu ermöglichen und einfach das gesamte System nachhaltiger und so effizient wie möglich gestalten zu können.
Ladestationen, sagt Romina May, werden immer mehr zu IT-Devices und Teil eines smarten Ökosystems. Auch die E-Autos können smart genutzt werden. Als mobile Batterien. Sie können helfen, überschüssige Energie zwischenzuspeichern und so den Druck auf das zunehmend geforderte Stromnetz zu verringern. Bidirektionale Ladestationen seien derzeit in aller Munde, sagt Romina May.
Bidirektional bedeutet, dass eben der Strom in zwei Richtungen fließen kann. Und das ist gerade im Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit, Autarkie im Eigenheim eben viel diskutiert, weil dadurch die Möglichkeit besteht, das Fahrzeug als Batterie zu nutzen, weil man eben den Strom ins Fahrzeug laden kann, aber auch aus dem Fahrzeug beziehen kann, um zum Beispiel Verbraucher im Haus zu versorgen.
Es wird deutlich, beim Aufbau der Ladeinfrastruktur müssen diverse Interessen und Nutzungsszenarien beachtet werden. Je nach Standort und Fahrverhalten sind unterschiedliche Ladesäulen nötig. Im ländlichen Raum und in Wohngebieten, wo kurze Strecken gefahren werden und viele Leute einen festen Stellplatz für ihr Auto haben, sind Normalladesäulen ausreichend. An Verkehrsknotenpunkten und Autobahnen braucht es ein dichtes Netz an Schnellladesäulen. Hören wir dazu nochmal Momme Glockenhoff von der Team Energie.
Im ländlichen Raum sind, denke ich, häufig die Verweildauern länger. Vielleicht ist es dann auch eher ein Übernachtladen. Und dort wird man den Bereich AC, also Wechselstromladen, eher forcieren. Ich möchte aber nochmal sagen, dass im ländlichen Bereich sicherlich nicht nur AC-Ladeinfrastruktur notwendig ist, sondern ja, es wird sicherlich Gedanken geben oder es gibt diese heute, dass man ebenfalls Gleichstromladeinfrastruktur dort verbaut, vielleicht am Supermarkt oder an Orten, die auch eine gewisse Frequenz aufweisen.
Grundsätzlich orientieren sich Unternehmen beim Ausbau der Ladepunktsäulen an den Kundenbedürfnissen. Momme Glockenhoff.
Muss ja einen Bedarf geben an Kundschaft, nenne ich sie jetzt mal, dass wir dort irgendwie investieren und eine Lösung bereitstellen, hier halt Elektromobilität. Wenn der Bedarf im ländlichen Raum vorhanden ist oder absehbar ist, dass er da sein wird, dann wird es immer Akteure geben, die dort ein Geschäftsmodell sehen und Ladeinfrastruktur anbieten.
Die Team SE betreibt neben Tankstellen auch zahlreiche Baumärkte im norddeutschen Raum. Diese werden ebenfalls sukzessive elektrifiziert. Daneben baut das Unternehmen auch Ladeparks. Vergangenen Sommer beispielsweise wurde ein großer Ladepark an einem Einkaufskomplex in Betrieb genommen. Wir erinnern uns, 1 Million öffentlich und diskriminierungsfrei zugängliche Ladepunkte soll es hierzulande bis 2030 geben. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, hat die Bundesregierung zahlreiche Förderprogramme beschlossen. Erforderliche Flächen, vor allem in dicht besiedelten Gebieten und an Verkehrsknotenpunkten, sollen schnell und unbürokratisch zur Verfügung gestellt werden. Der Ausbau von Lade- und Stromnetz soll in Zukunft besser koordiniert werden, denn wie schnell die Anzahl der Ladepunkte steigen kann, hängt stark von der Kapazität und Verfügbarkeit des Stromnetzes ab. Was aber ist mit entlegenen Standorten, an denen der Netzausbau aufwendig, der Bau von Ladepunkten daher teuer und unattraktiv ist? Helfen können Ladesysteme mit einer integrierten Batterie als Pufferspeicher. Damit kann jeweils für die einzelnen Ladevorgänge eine höhere Ladeleistung erzielt werden, als es der Netzanschluss hergibt. So können Schnellladepunkte auch in Niederspannungsnetzen errichtet werden. Ganz ohne Stromnetz kommen die Schnellladestationen von Me Energy aus. Das Unternehmen aus dem brandenburgischen Wildau hat 2022 die weltweit erste stromnetzunabhängige Ladestation auf den Markt gebracht. Gründer und Geschäftsführer Alexander Sohl erklärt, wie das Konzept funktioniert.
Wir erzeugen vor Ort den Strom aus flüssigen Energieträgern. Die Energieträger können entweder Methanol oder Ethanol sein und sind Reststoff- oder Biomassestämmig. Und die füllen wir dann einfach ein. Und mit einer Füllung hat man ungefähr 20.000 Kilometer Reichweite, also ein halbes Mal um die Erde. Und wenn das Ganze leer ist, meistens so nach 2 bis 3 Wochen, dann kommen wir und füllen das Ganze wieder auf. Und so hat man dann wieder 20.000 Kilometer Reichweite.
Die Idee kam dem Gründer 2016, als er mit dem E-Auto in der Schwäbischen Alb strandete und keine Ladesäule in der Nähe war. Glücklicherweise aber eine Familie, die ihm eine Steckdose zur Verfügung stellte. 6 Stunden wartete er, bis das Auto vollgeladen war. Danach war ihm klar, das Stromnetz ist ein entscheidender, limitierender Faktor beim Aufbau der Ladeinfrastruktur. Für die Installation der mobilen Ladestationen von Me Energy braucht es keine Abstimmung mit Stromnetzbetreibern und auch große bauliche Maßnahmen sind nicht nötig.
Man kann sich das vorstellen wie einen Container. Der wird durch einen LKW transportiert, wird vor Ort abgesetzt und in diesem Container ist ein Tank drin. Der wird dann befüllt mit den Flüssigkeiten Methanol, Ethanol und darüber ist ein Generator, den wir entwickelt haben. Das heißt, dieser Generator erzeugt aus diesem Methanol, Ethanol Strom.
Die verwendeten Energieträger stammen aus biobasierten Reststoffen. Dazu zählen zum Beispiel Holz- und Gartenabfälle oder Reste aus der Landwirtschaft. Mobile Schnellladepunkte wie jene von Me Energy können das Ladeinfrastrukturnetz schnell und mitunter auch temporär ergänzen, beispielsweise bei Großveranstaltungen wie Festivals oder zeitlich begrenzt in Tourismusregionen.
Das Thema Stromnetzunabhängigkeit ist was, was viele umtreibt. Denn wir werden natürlich den weitaus größten Teil, über 90% aller Ladungen werden stromnetzbasiert sein. Und das ist auch gut so und das ist richtig so. Und da möchten wir auch gar nicht in Konkurrenz treten. Wir sind einfach immer nur dann da, wenn das Stromnetz nicht in der Lage ist, diese Ladeleistung abzubilden.
Alexander Sohl nennt noch einen weiteren Einsatzbereich für mobile Ladepunkte. Öffentliche Behörden. Auch Teile der Polizei oder des Zolls werden aller Voraussicht nach irgendwann elektrisch fahren. Und diese Fahrzeuge müssen auch dann verfügbar sein, wenn das Stromnetz mal ausfällt. Klar ist, die eine Lösung gibt es nicht. Verschiedene Lademodelle werden parallel existieren. Und vorerst werden auch die herkömmlichen Tankstellen weiter bestehen bleiben. Mobile Lösungen, sagt Alexander Sohl, können bei dieser langsamen Umstellung helfen.
Tankstellen werden ja nicht 2035 auf einmal aufhören, Benzin oder Diesel zu verkaufen, wenn wir keine neuen Fahrzeuge zulassen, sondern müssen den Bestand natürlich versorgen. Aber einzelne Tanks dann eben rauszunehmen, zu sagen, okay, mein Bedarf an Benzin wird immer geringer, vielleicht habe ich heute dort 3 Tanks und in Zukunft brauche ich nur noch 2 und dann kann ich natürlich das auch umstellen.
In den vergangenen Jahren sind immer mehr Unternehmen aus der Mineralölbranche in das Geschäft mit Ladeinfrastruktur eingestiegen. Das Geschäft, sagt Momme Glockenhoff von der Team SE, sei ein Investment in die Zukunft.
Wir stellen uns mittel- oder langfristig nachhaltig auf und gehen diesem Mobilitätstrend Elektromobilität nach, bieten dort ein Angebot. Natürlich ist es wirtschaftlich, sonst würden wir es nicht machen. Die Frage ist halt, ab wann genau? Wie entwickelt sich der Energiemarkt, Strom, Beschaffungskosten? Wie ist die Preissensitivität der Ladenden? Sind sie bereit, mehr oder weniger für eine Kilowattstunde zu bezahlen? Unser Geschäftsmodell ist, dass wir immer die Ladeinfrastruktur auch mit Energie versorgen. Wir sind grundsätzlich Energieversorger, entsprechend können wir dort innerhalb unserer Wertschöpfung aktiv sein und ja, partizipieren.
Wie auch an Tankstellen unterscheiden sich die Preise an Ladesäulen. Natürlich hat auch die Geschwindigkeit ihren Preis. Zudem kann ich neben der Direktbezahlung beim Betreiber, CPO genannt, auch einen Vertrag mit einem Elektromobilitätsprovider abschließen, vergleichbar mit einer Tankkarte oder einer Mitgliedschaft. Der Unterschied, während ich sonst je nach Betreiber unterschiedliche Preise an unterschiedlichen Standorten zahle, zahle ich durch den Vertrag mit einem Elektromobilitätsprovider immer den gleichen Preis pro Kilowattstunde, egal an welchem Ladepunkt ich lade. Klar, die Preis- und Vertragsmodelle für Ladestrom können von den bekannten Gewohnheiten an der Tankstelle abweichen. Die gute Nachricht aber ist, um das Bezahlen selbst einfacher zu machen, so wie wir es derzeit auch vom Tanken kennen, wird es ab Juli 2024 eine Pflicht zum Einbau von Kreditkartenterminals geben. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur schreitet voran. Es gibt viele Ideen, doch vielerorts hapert es noch an der Umsetzung. Für Mehrparteienhäuser beispielsweise gibt es seit 2020 einen Anspruch auf den Einbau einer Ladeeinrichtung in der Tiefgarage oder auf dem Parkplatz. In der Praxis aber fehlt es vielerorts noch an privaten Lademöglichkeiten. Der Ausbau des Stromnetzes hinkt oftmals hinterher. Genehmigungsverfahren dauern, Bauteile fehlen. Wie also ist Deutschland mit seinen knapp 100.000 öffentlichen Ladepunkten derzeit aufgestellt? Das haben wir Romina May von ABL gefragt.
Also man muss bei diesen Zahlen schon immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das ja nur die wirklich registrierten Ladepunkte sind und es natürlich auch viel mehr Ladepunkte eben im privaten und halböffentlichen Bereich gibt.
Laut Recherchen der Zeit kommen zu den gut 100.000 öffentlichen Ladepunkten mehr als 700.000 private hinzu. Dazu Romina May.
Allerdings, auch wenn wir jetzt zum Beispiel da schon höhere Zahlen vorweisen können, muss man trotzdem sagen, dass der Ausbau zu langsam vorangeht.
Um den Prozess zu beschleunigen, braucht es viele Stellschrauben, die entsprechend der Bedarfssituation und den technischen Voraussetzungen ineinandergreifen. Schnellladepunkte für Pkw und Lkw an ausgewählten Tankstellen, Mobilitätshubs und Einkaufszentren. Langsamere und kostengünstigere Ladesäulen in privaten und halböffentlichen Bereichen, wo Fahrzeuge voraussichtlich länger parken. Bis hin zu mobilen Lösungen für Standorte, an denen der Netzausbau teuer und aufwendig ist. Auch die Elektrifizierung einzelner Parkplätze schreitet voran. In Köln startete im Frühjahr 2023 ein Pilotprojekt mit innovativen Ladebordsteinen. Das Auto kann direkt an eine Steckdose im Bordstein angestöpselt werden. Das Unternehmen Ubitricity setzt auf Laternenmasten als Ladepunkte. Alexander Sohl von Me Energy begrüßt diese Entwicklung.
Finde ich alles wichtig und richtig und gut. Wir sind gerade in der Phase, wo man sagt, alles hilft. Alles machen, jede Steckdose für ein Auto hilft. Und es hilft nicht nur, dass sich durchsetzt, sondern dass sich einfach auch mehr Leute trauen, Elektroauto zu fahren. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig.
Denn die Sorge, einfach auf der Straße liegen zu bleiben, ist, ob begründet oder unbegründet, nach wie vor weit verbreitet. Immer mehr Anbieter drängen auf den Markt. Auch die Mineralölwirtschaft stellt sich auf die neuen Antriebsformen ein und beteiligt sich intensiv am Ausbau der Ladeinfrastruktur. Dabei ist wichtig, Tankstellen sind in Zukunft bei weitem nicht mehr der einzige Ort, an dem Menschen ihre Mobilitätsenergie beziehen werden. Im Gegenteil, schon heute laden Elektroautos vorwiegend an Orten, an denen sich die Besitzerinnen und Besitzer ohnehin aufhalten. Zu Hause, auf der Arbeit, während sie einkaufen oder Freizeitaktivitäten nachgehen. Und für die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs gelten nochmal ganz andere, besondere Anforderungen. Sowohl technisch, hinsichtlich der benötigten hohen Ladeleistung, als auch organisatorisch. Es gilt, Fahr- und Ladezeiten sowie Reichweiten aufeinander abzustimmen und die täglichen Abläufe daran anzupassen. Aus diesem Grund reicht es nicht, geeignete Tankstellen, Rast- oder Autohöfe zu Mobility-Hubs umzubauen. Es gilt auch, eine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur aufzubauen, und zwar in Standortpartnerschaften. Zum Beispiel gemeinsam mit Supermärkten, Parkplatzbetreibern und kommunalen Einrichtungen. Aber auch mit Unternehmen im nicht- oder halböffentlichen Bereich, von Büro- und Wohnimmobiliengesellschaften bis hin zu Speditionen und Logistikzentren. Es braucht Kreativität und Flexibilität, innovative Technologien und neue Geschäftsmodelle, damit der Aufbau der grünen Ladeinfrastruktur gelingen kann. Das war Folge 14 von Future Fuels. Mein Name ist Schleen Gollmitzer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Future Fuels ist ein Podcast von N2X, Wirtschaftsverband Fuels und Energie, zur Zukunft einer treibhausgasneutralen Energie- und Rohstoffversorgung. Konzept, Regie und Produktion Ikone Media. Weitere Informationen finden Sie auf futurefuels.blog.